Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben ja schon oft über das Klima gesprochen bei uns, ja. Und es gibt, glaube ich, fast keinen Aspekt, den wir irgendwie noch nicht genauestens auseinandergenommen haben. Aber Moment, schlau wie wir sind, haben wir doch noch einen gefunden. Haha. Wohnraumkonsum. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Also Wohnraumkonsum, wir gucken uns das genauer an. In Deutschland liegen wir damit bei über 46 Quadratmetern pro Kopf weltweit im oberen Drittel. Australien an der Spitze mit 89 Quadratmetern pro Kopf. Wie wir wohnen und auf wie viel Fläche beeinflusst nämlich unseren CO2-Abdruck. Warum das so ist und warum es sich lohnt, über seinen Wohnraumkonsum mal nachzudenken, unsere Reporterin Rebecca Endler hat ein paar Vorschläge für euch.
Auf wie vielen Quadratmetern wohnst du?
Zu dritt auf ca. 80.
WG oder Familie?
WG.
Auf 24 Quadratmetern wohne ich. In einer Einzimmerwohnung.
55.
Alleine?
Zu zweit.
Hast du schon mal überlegt, dass die Anzahl deiner Quadratmeter einen direkten Einfluss auf deinen CO2-Verbrauch hat?
Nicht die Wohnfläche, nein.
Ehrlich gesagt, ich bis heute auch nicht. Dabei liegt es ja auf der Hand. Je größer die Wohnfläche pro Kopf, desto mehr Energie geht auch zum Heizen pro Kopf, also pro Körper, drauf. Das sagt Dr. Peter Neitzke vom Ökolog-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung.
Ja, das ist nun mal, also im privaten Bereich, wie sagt man, Lachs der Hauptenergiefresser. Also so viel Licht kann man gar nicht anmachen und so viel Kühlschränke kann man gar nicht betreiben, wie weit der Energieverbrauch da aufgeht.
Zum einen sind da die wohlhabenden Singles oder Paare, die in eine für sich viel zu große Wohnung ziehen, einfach weil sie es sich leisten können.
Die liegen mit ihrem Ressourcenverbrauch deutlich über dem Durchschnitt der Bevölkerung.
Und das, hier liegt das Paradox, trotz eines eigentlich hohen Umweltbewusstseins. Hinzu kommt, dass diese, ich nenne es jetzt mal Luxuswohnung, ja nicht nur beheizt, sondern auch erstmal gebaut werden müssen.
Schon da fängt das ja an, dass ich mehr Material brauche, bis hin zur Ausstattung der Wohnung. Dass da natürlich jemand da eine Küche haben will, dann eine ganze Wohnzimmereinrichtung halt nur für eine Person da ist. Ne?
Dann gibt es diejenigen, die in eine große Wohnung oder in ein Haus gezogen sind, um dort ihre Kinder großzuziehen.
Ich meine, das ist ja teilweise auch menschlich nachvollziehbar. Ne? Da hat man in einer Wohnung gewohnt als Familie und dann will man die ja nur, weil die Kinder meinen, jetzt ausziehen zu müssen, sie die Wohnung gar nicht aufgeben.
Verständlich, ja. Trotzdem sind das
Flächenverbrauchsschweinchen, stimmt. Also sag mal, was die Ökobilanz angeht, ist es bisher in der Tat nicht diskutiert worden. Also mein Name ist Dr. Monika Meyer und ich bin Geschäftsführerin des Instituts Wohnen und Umwelt in Darmstadt.
Monika Meyer ist außerdem Architektin und hat meinen Wortschatz um das schöne Wort Flächenverbrauchsschweinchen bereichert. Sie sagt, verbreitet ist auch der Fall, dass Menschen in einer für sie eigentlich viel zu große Wohnung leben, einfach weil es billiger ist, als sich eine neue, kleinere Wohnung zu suchen. Die mietpreisgebundenen Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt, der immer krassere Preise abruft. Was für das Individuum der Jackpot ist, ist gesamtgesellschaftlich ein Problem. Aber nicht die großen Wohnungen an sich sind das Problem. Die mangelnde Anzahl der Bewohner, das ist das Problem.
Das ist in der Tat so, dass diese Vereinzelung, wenn wir es energetisch betrachten, zu einem schlechteren ökologischen Fußabdruck führt als das Zusammenwohnen mit mehreren in einer Wohnung. Es muss ja nicht notwendig die Familie sein, es können ja auch WG-Mitbewohner sein.
Alles klar, machen wir eine WG.
Ja, haben schon zwei Menschen zusammengeführt.
Machen wir eine
Top.
WG, alles klar.
Es gibt ja auch Leute, die nicht gerne in einer WG wohnen. Also ich habe da auch mal relativ kurze Erfahrungen gemacht. Das ist nicht die Wohnform, die mich begeistert hat, aber sie haben natürlich grundsätzlich recht. Also wir haben, was Wohnungen angeht, ein bestimmtes Denken. Das ist über Jahrzehnte relativ konstant geblieben. Und wir haben über neue Wohnformen, diskutieren wir eigentlich nur bei den Senioren.
Und etwas, das bei Senioren und Studenten schon State of the Art ist, könnte auch für uns alle ein Weg in die Zukunft sein. Mikro-Apartments für den Einzelnen oder eben auch das Paar oder die Familie mit Kindern und daran anschließend Gemeinschaftswohnräume, die von mehreren Parteien genutzt werden.
Es gibt sozusagen so eine Verfügungsmasse.
Das könnten zum Beispiel Aufenthaltsräume, Spiel- und Freizeiträume, aber auch eine Küche sein.
An der man teilhaben kann und die hintereinander von unterschiedlichen Leuten genutzt wird. Ich meine, dieses ganze Thema Sharing oder Teilen, nimmt ja immer mehr Raum ein in der Gesellschaft.
Die Vorteile solcher Modelle liegen eben nicht nur bei der deutlich besseren Ökobilanz des Wohnens, sondern auch im gemeinschaftlichen Miteinander.
Genau, also das ist sozusagen die freiwillige Familie, die man sich zusammengesucht hat. Oder es ist auch das, was früher so in Dorfgemeinschaften oder in so Nachbarschaftsquartieren passiert ist.
Also quasi zurück in die Zukunft. Wohnräume, die nicht abgrenzen, sondern verbinden.
Rebecca Endler, unsere Reporterin darüber, was Wohnraumkonsum mit dem CO2-Fußabdruck zu tun hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.